ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Rund 2/3 der Erde sind mit Wasser bedeckt. Doch nur 1% davon ist tatsächlich verfügbares Süßwasser. Dieses 1% ist von existenzieller Bedeutung für das Leben an Land und das in Seen und Flüssen. Über den Wasserkreislauf landet es auch im Erdreich, wo es als Grundwasser manchmal hunderte Meter tief in Klüften im Gestein liegt. Weltweit wird Grundwasser in Haushalten genutzt, aber auch um Industrieanlagen zu kühlen oder um Felder zu bewässern, deren Erträge die Menschen mit Nahrung versorgen.
Und in Deutschland werden 70% der Trinkwasserversorgung aus dem Grundwasser bezogen. Ist also für uns ein wirklich relevanter, wichtiger Speicher und den sollten wir gut schützen.
Brennpunkt Grundwasser. Wie umgehen mit der kostbaren Ressource? Eine Sendung von Marco Pauli.
Bis vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mir kaum Gedanken über Grundwasser, über Trinkwasser gemacht. Es kam einfach aus dem Hahn. Es kostete fast nichts und es war im Überfluss da. Es schien, und dieser Gedanke war verwirrend widersprüchlich, beinahe wertlos, obwohl es doch lebensnotwendig ist. Mit dem Klimawandel hat sich die Sicht geändert, denn Grundwasser wird an vielen Orten der Erde knapp. Es bildet sich zu wenig Neues und es wird übernutzt. Das gilt für Industrie, Landwirtschaft und Haushalte gleichermaßen. Wir müssen also Wasser sparen. Doch wie kann das gelingen? Ich stehe in der Jenfelder Au, einem noch im Bau befindlichen Stadtteil im Hamburger Osten. Nasser Sand, Bauzäune und vorbeifahrende Betonmischer. Ich bin hergekommen auf der Suche nach Projekten, bei denen es um einen nachhaltigen und schonenden Umgang mit dem wertvollen Gut Grundwasser geht. Und hier wird, europaweit zum ersten Mal in großem Maßstab, in den Wohnungen der Neubauten eine Trennung der Abwässer durchgeführt, also des Schwarzwassers aus der Toilette und des Grauwassers aus Dusche und Waschmaschine. Projektleiterin in der Jenfelder Au ist Wenke Schönfelder.
Dass wir so ähnlich wie in der Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, sagen, an der Quelle fassen wir die verschiedenen Abwasserteilströme separat, im Haushalt bereits, im Quartier und nutzen dann die Stoffe, die da drin sind, sinnvoll zur Weiterverwertung, ob es jetzt die energetische Verwertung ist des Schwarzwassers oder die Wiedernutzung des gereinigten Grauwassers oder auch das Regenwasser, was ganz separat gesammelt wird und der Natur auch wieder zur Verfügung gestellt wird.
Gewöhnlich landet alles zusammen in der Kanalisation, wird zum Klärwerk transportiert, dort aufwendig gereinigt und dann in die Gewässer geleitet. Hier in den über 800 Wohnungen werden Schwarz- und Grauwasser über verschiedene Rohrsysteme abgeführt und vor Ort aufbereitet. Wasser wird recycelt und es wird von vornherein gespart. Mehr als ein Viertel des in deutschen Privathaushalten genutzten Trinkwassers verwenden die Menschen allein für die Toilettenspülung. Hier saugen wassersparende Vakuumtoiletten die Fäkalien per Unterdruck ab.
Pro Spülung nutzen wir nur 1 Liter Wasser, was normalerweise 6 Liter im Schnitt sind oder 4 bis 9, je nachdem, ob man in älteren Gebieten ist oder nicht. Und dadurch alleine schonen wir die Grundwasserressourcen.
Die Vakuumtoiletten in den Wohnungen funktionieren ganz ähnlich wie die im Flugzeug. Während bei einer herkömmlichen Toilette rund 12.500 Liter Wasser pro Jahr verbraucht werden, sind es hier nur ungefähr 2.000 Liter. Bei 1.200 hier verbauten Vakuumtoiletten ergibt sich eine jährliche Ersparnis von etwa 12.500 Millionen Liter Wasser. Das Schwarzwasser aus der Toilette landet hier im Fermenter, einem runden, gut 3 Stockwerke hohen Speicher auf dem Gelände, wo Mikroorganismen die organische Substanz zu Biogas umwandeln. Gleich nebenan wird daraus in einer weiteren Anlage Strom- und Wärmeenergie.
Dieses nutzen wir erstmal, um die gesamten Anlagen hier zu betreiben. Und das, was übrig ist, wird dann ins öffentliche Netz abgegeben. Wir sind energieautark.
Etwa 1/3 des Trinkwassers pro Haushalt verwenden wir für die Körperhygiene. Dieses bildet zusammen mit den Abwässern aus der Küche das Grauwasser, das in der Jenfelder Au zu einem Container geleitet wird, in dem ein Bioreaktor steht, ein Behälter mit Mikroorganismen.
Das sind also Festkörper, an denen die Mikroorganismen wachsen, aber auch in dem Reaktor selber schwimmen Mikroorganismen, die die Reinigung durchführen, also wie in der normalen Kläranlage, aber dadurch, dass wir hier nicht so viel Verschmutzung drin haben, mit weniger Energieaufwand.
Das sorgfältig gereinigte Grauwasser kann dann beispielsweise wieder für die Toilettenspülung eingesetzt werden oder zur Gartenbewässerung.
Und somit wird Trinkwasser substituiert und Grundwasserressource gespart.
So lässt sich gemeinsam mit der Vakuumtoilette in einer Wohnung bis zu 70% weniger Wasser verbrauchen als in einem herkömmlichen Haushalt. Wassersparen tut Not, denn die Reserven sind auch in Deutschland nicht unendlich. In den trockenen Sommermonaten schauen die Menschen zunehmend gebannt auf die Pegelstände, angezeigt auf dem Dürremonitor. Betrieben wird dieser vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, wo Jan Fleckenstein die Abteilung Hydrogeologie leitet. Er sagt, dass sich die Grundwasserstände mittlerweile erholt haben.
Also wir hatten einen sehr feuchten Herbst, wo die Niederschläge teilweise 40% über den langjährigen Mittelwerten, die man erwarten würde, lagen. Und auch jetzt Anfang des Jahres liegen wir teilweise schon 20% über dem, was bis jetzt Februar oder so an Niederschlägen in Deutschland fallen würde. Und das sieht man auch schon in den Grundwasserständen, dass die sich lokal auch wieder erholen.
Trockene Sommer, feuchte Winter. Genau das erwarten Fachleute mit dem Klimawandel für Deutschland. Trotz des vielen Regens zeigt der Dürremonitor im Nordosten, aber auch im Südwesten weiterhin trockene Böden an. Das Wasser habe es dort, wo es zu trocken war, schwer, sich hindurchzuarbeiten, so Jan Fleckenstein.
Das heißt, wenn ich also Defizite aus trockenen Jahren habe, muss ich gegebenenfalls erstmal den Boden auffüllen, damit er leitfähiger wird und damit das Wasser in die tieferen Bodenschichten und letztendlich ins Grundwasser weitergereicht werden kann. Und das kann durchaus Verzögerungen von Monaten bis Jahren bedeuten, wenn der Boden sehr trocken ist, dass ich also große Niederschläge an der Oberfläche habe, aber davon relativ wenig im Grundwasser ankommt.
Wenn das Regenwasser nicht zu Grundwasser wird, bleibt es an der Oberfläche, was zu Hochwasser führen kann. So oder so fließt dann potenzielles Trinkwasser ungenutzt über die Flüsse ins Meer ab. Grundwasser und Oberflächengewässer hängen eng miteinander zusammen.
Wir tendieren dazu, manchmal Grundwasser so als so eine obskure, etwas losgelöste Ressource zu sehen, was eigentlich ja so gar nicht stimmt. Grundwasser ist genauso ein Teil des hydrologischen Kreislaufs wie die Oberflächengewässer.
Die Biodiversität in Flüssen und Seen leidet besonders unter den trockenen Sommern.
Wir haben ja also auch bei ganzjährig fließenden Gewässern oft Phasen, wo es wochenlang nicht regnet und trotzdem sind die Flüsse nicht trocken. Das ist alles Grundwasser, was in diesen Gewässern strömt. Und wenn der Grundwasserspiegel sinkt und diese Trockenheit anhält, dann kann das dazu führen, dass gerade in den Oberläufen von Flüssen, die irgendwann kein Wasser mehr führen. Das hat dann ökologische Konsequenzen und diese Tendenz kann man schon auch in Deutschland sehen.
Auch wenn die Menschen in Deutschland genug Wasser für ihre Versorgung haben, so ist das für die Biodiversität in den Böden, in den Flüssen und Seen nicht unbedingt der Fall.
Es ist auch eine Ressource letztendlich für die nichtmenschlichen Lebewesen,
sagt Petra Döll, Hydrologin und Professorin an der Uni Frankfurt. Sie zählt zu den weltweit renommiertesten Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der hydrologischen Modellierung. Mit dem von ihr geleiteten Modell WaterGap können die weltweiten Grundwasserstände errechnet werden, vergangene, jetzige und zukünftige. Für das Modell wurde die Oberfläche der Kontinente in Kästchen aufgeteilt, ein jedes 55 Quadratkilometer groß.
Also wir haben insgesamt über 60.000 kleine Kästchen, die über die Landflächen der Erde, die Kontinente der Erde gespannt sind. Und für jedes dieser Kästchen berechnen wir unter anderem eben erneuerbare Wasserressourcen und erneuerbare Grundwasserressourcen.
Und es wird auch abgeschätzt, wie viel Grundwasser die Menschen für ihren Wasserverbrauch hochpumpen. Die Datengrundlage für jedes Kästchen sind statistische Informationen, wie viel Wasser Haushalte und Gewerbe nutzen, wie viel Wärmekraftwerke für ihre Kühlung benötigen. Für die Mengen an Wasser, die Landwirte und Landwirtinnen für die Bewässerung ihrer Flächen verwenden, gibt es dagegen kaum statistische Daten. Da müssen rechnerische Umwege genommen werden.
Dann schauen wir uns auch das Klima an, also jeden Tag, wie viel regnet, wie hoch ist die Temperatur und so weiter. Und berechnen dann eben für die von uns angenommenen Bewässerungsflächen, ist ja auch immer geschätzt, wie viel eben Wasser bewässert würde, damit die Feldfrucht optimal wächst. Gerade Bewässerungswassernutzung, die 70% der globalen Wasserentnahmen ausmacht, die wird nirgends, also fast nirgends gemessen.
Die Simulationen von WaterGap haben eine führende Rolle unter den globalen hydrologischen Modellen. Sie wurden zum Beispiel in die Berichte des Weltklimarats aufgenommen. Auch wenn die errechnete Zukunft in Sachen Grundwasser aufgrund vieler Variablen ungewiss ist.
Tatsächlich in Deutschland ist es so, wenn man zumindest Jahresmittel anschaut, dann ändert sich in Deutschland im Jahresmittel nicht viel. Aber man kann auch sehen, dass eben zumindest 10% aller Modelle eine Abnahme von mehr als 20%, selbst im Jahresmittel, prognostizieren.
Ein Grund dafür, dass das Grundwasser voraussichtlich abnehmen wird, liegt darin, dass es mit dem Klimawandel wärmer wird.
Selbst dort, wo also Niederschläge vielleicht ein bisschen größer werden in Zukunft, kann aber die Grundwasserneubildung kleiner werden, weil eben die Verdunstung dieser Niederschläge dann auch größer sein kann.
In einer Studie hat Petra Döll gemeinsam mit einem internationalen Team ermittelt, wie sich die Grundwasserspiegel weltweit entwickeln könnten. Im Mittelmeerraum und in Teilen von Brasilien etwa dürfte die Neubildung von Grundwasser weiter abnehmen. Das sind Regionen, die schon heute unter Wasserknappheit leiden. Auch im Mittleren Osten wird das Wasser knapp, etwa im Iran.
Der Iran ist auch ein sehr trockenes Land, haben eine große Bevölkerung, die aber auch gute Infrastruktur haben eben und fleißige Bauern. Da sind 92% der Gesamtwasserentnahmen für die Bewässerung. Da geht gar nichts eben ohne Bewässerung und natürlich um die städtische Bevölkerung auch zu ernähren. Und diese Grundwasserzehrung, die da auftritt, weil eben so viel Wasser entnommen wird, hat eben schon zur Austrocknung von Feuchtgebieten geführt, die Versalzung von Böden, die Landoberfläche sinkt ab. Und es ist so, dass im Iran exzellente Wasserforschung gemacht wird, weil die einfach super ausgebildete Wasseringenieure haben, kann man sagen. Und die haben das auch geschafft, tatsächlich trotz Bevölkerungswachstum, starkem Bevölkerungswachstum, ihre Wasserentnahmen konstant zu halten. Aber weil die halt sowieso schon drüber sind, über der Grundwasserneubildung, fällt das doch immer weiter ab und das ist dramatisch.
Verglichen damit wird es, den hydrologischen Modellen zufolge, Deutschland und Nordeuropa in Sachen Grundwasser weiterhin verhältnismäßig gut gehen.
In Deutschland sind wir mit allen Themafolgen, was das Wasser betrifft, eigentlich fast im Auge des Orkans. Also in anderen Gegenden auf dieser Erde passiert eigentlich immer mehr wie in Deutschland.
Das hängt auch damit zusammen, dass es meist so viel regnet, dass in der Landwirtschaft eben nur wenig bewässert werden muss.
Also wir haben ja den Luxus, dass die Pflanzen das Wasser aus dem Regen mehr oder weniger nehmen. Und den Luxus hat man halt nicht in Ägypten, im Iran, im Westen der USA, im Osten von China oder in Australien. Und das heißt also, das sind dort, wo eben tatsächlich in manchen Gegenden, natürlich auch nicht überall, tatsächlich sogar mehr Grundwasser entnommen wird, wie überhaupt neu gebildet wird. Das bedeutet, dann fließt überhaupt kein Wasser mehr in die Flüsse. Ja, also das ist schon mal ganz schlecht da. Aber vor allem auch der Grundwasserspiegel fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Das ist dann die sogenannte Grundwasserzehrung. Deutschland ist da die große Ausnahme.
Dennoch verliert Deutschland laut einem Bericht des Umweltbundesamtes bereits jetzt jedes Jahr mehrere Kubikkilometer Grundwasser und gehört damit zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Gerade in den Sommermonaten könnte die Landwirtschaft zukünftig immer mehr versucht sein, auch Bewässerung einzusetzen.
Aber das ist, denke ich, eine ganz natürliche Reaktion, dass wenn man seine Ernte in Gefahr sieht und es ist trocken, dass man dann sich versucht, das Wasser irgendwo herzuholen. Und wenn es auf dem tieferen Grundwasser ist.
Jan Fleckenstein vom Helmholtz-Zentrum zeigt Verständnis, warnt aber auch davor. Denn das könnte das Austrocknen der Böden verstärken und die Grundwasserneubildung erschweren.
Dass also auch Nutzungsmuster sich ändern und dann kann es solche Rückkopplungen geben, die natürlich dann ein Problem verstärken.
Insgesamt wurden 2019 laut Umweltbundesamt etwa 20 Milliarden Kubikmeter Wasser aus den Grund- und Oberflächengewässern entnommen. Zum Vergleich, der Bodensee hat 48 Milliarden Kubikmeter Inhalt. Etwas mehr als ein Viertel der Entnahmen ging an die öffentliche Wasserversorgung, also an die Haushalte. Ungefähr genauso viel an Bergbau und verarbeitendes Gewerbe. Und 44% verbrauchte der Energiesektor, die Industrie, vor allem für die Kühlung der Anlagen. Welche Unternehmen wie viel verbrauchen, das wollte das Medienunternehmen Korrektiv von den dafür zuständigen Bundesländern erfahren. Die Journalistin und Buchautorin Annika Jöres ist Teil des Rechercheteams.
Sie haben sich aber, die Umweltministerien, sehr häufig tatsächlich dagegen gewehrt, diese Listen rauszurücken. Also wir mussten beispielsweise in Sachsen-Anhalt darauf klagen, dass sie uns ausgehändigt wurde. Dann haben wir sie auch bekommen. Also es war ein ziemlicher Aufwand, überhaupt diese Informationen zu kriegen, was eigentlich relativ erstaunlich ist. Denn Wasser ist ja ein öffentliches Gut und daher sollten auch meiner Meinung nach die Informationen darüber, wer wie viel nutzen darf, auch an die Öffentlichkeit gehören.
Auch hinsichtlich eines zukünftig besseren Wassermanagements wäre es sicher sinnvoll, dass bekannt ist, wer wie viel und wofür nutzt. Annika Jöris hat mit ihrem Team von Korrektiv die größten Wasserverbraucher in Deutschland ermittelt.
Also bei den größten Wassernutzern ist vor allem die chemische Industrie und die Kohleindustrie auffällig. Also der mit großem Abstand größte Wassernutzer ist der Chemiegigant BASF. Der braucht halt für seine chemischen Prozesse unheimlich viel Kühlwasser, was dann zu großen Teilen dann auch wieder verdunstet. Und darüber hinaus sind es aber tatsächlich die Braunkohletagebaue, also von RWE in Nordrhein-Westfalen und von der LEAG in Sachsen und Brandenburg, wo unglaublich viel Wasser genutzt wird.
Die Unternehmen müssen den Recherchen nach auch nur wenig, manchmal auch gar nichts für das genutzte Wasser zahlen.
Also es ist sehr günstig oder es ist wie in Bayern beispielsweise auch komplett kostenlos, was auch eigentlich ein fragwürdiges Modell ist, weil wenn wir jetzt auf Zeiten zukommen, wo Wasser tatsächlich knapp wird, helfen Preise natürlich dabei auch möglichst effizient mit diesem Wassergut umzugehen und es nicht zu verschwenden. Problematisch ist auch, dass häufig Genehmigungen erteilt werden, die auf viele Jahrzehnte gelten. Wobei man natürlich noch nicht so richtig voraussehen kann, wie sich die Wassersituation 2030, 2040 oder sogar 2050 dann darstellt in Deutschland. Aber die meisten Industrien kriegen eben diese Genehmigung über Jahrzehnte ausgehändigt. Und auch das kann in Zukunft dann tatsächlich problematisch werden.
Verträge, Kosten und Regeln für die Wasserentnahmen von Industrie und Landwirtschaft sind offenbar aus einer Zeit, als man noch dachte, dass es ohnehin genug Wasser gibt. Dabei existieren für die Industrie durchaus Möglichkeiten, Wasser zu sparen. Eine Brauerei in Dänemark macht es vor. 2000 Kubikmeter Wasser werden allein für die Reinigung der Anlagen zum Pasteurisieren und Kühlen benutzt. Das entspricht der Menge des täglichen Wasserbedarfs von über 15.000 Menschen. In der Brauerei wird das Wasser nicht, wie sonst überall, nach einmaliger Verwendung zum Klärwerk geführt, sondern, ganz ähnlich der Neubauanlage in Hamburg, recycelt und wiederverwertet. Das Bewusstsein für einen sparsamen Verbrauch wächst langsam. Bei regionalen Trinkwasserversorgern wie Hamburg Wasser existiert dieses allein schon wegen des klaren gesetzlichen Rahmens. Es darf nur eine bestimmte Menge an Wasser entnommen werden, so die Pressesprecherin Antje Fietinghoff.
Wir beobachten eben die Grundwasserstände sehr genau und sehen, wie die sich entwickeln. Und bei uns kommt es sehr darauf an, dass wir nicht überfördern, dass wir nachhaltig mit der Ressource umgehen, dass wir uns sehr bewusst sind, was wir entnehmen und wann und wie viel. Das muss aber bei anderen Entnehmern einfach auch so sein.
Zurück in der Jenfelder Au. Das Neubauprojekt spart Wasser, das an anderen Orten sinnvoll eingesetzt werden kann, sagt Projektingenieurin Wiebke Schönfelder.
Und wir haben ja auch einfach immer mehr Wasserbedarf, auch durch Fassadenbegrünung, die mehr kommt, und Gründächer, die weiter gefördert werden in Hamburg und auch in anderen Regionen der Welt, die ja wichtig sind, einfach um das Mikroklima zu verbessern, auch in Städten.
Gründächer und Fassadenbegrünung nehmen Regenwasser auf und speichern es, anstatt es zu kanalisieren und abzuleiten. Entsiegelung von betonierten Flächen und regendurchlässige Bodenbelege sind weitere Maßnahmen, damit die Städte sich gemäß dem Konzept der Schwammstadt in den nassen Monaten vollsaugen und das Grundwasser speisen können.
Also eine Stadt, die also auch nach unten hin durchlässig ist, das Wasser in den Untergrund weiterreicht.
So Jan Fleckenstein vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Auch außerhalb der Städte gehe es zukünftig darum, das Wasser zwischenzuspeichern und nicht abzuführen.
Also eine Sache ist natürlich grundsätzlich, und das ist jetzt vor allen Dingen, wenn es hohe Abflüsse in den Flüssen dann gibt bei Starkregen, dass man sagt, man erlaubt den Flüssen ein gewisses natürliches Austauschregime mit der Aue, wo das Wasser dann praktisch zwischengespeichert wird, da kann es infiltrieren.
Um sich für die Zukunft zu wappnen, sollten Flüsse und Bäche renaturiert werden, um die Geschwindigkeit des Abflusses zu verringern und Wasser zurückzuhalten, so eine Forderung von Hydrologen. Zu möglichen Maßnahmen zählt zudem, so Petra Döll, dass kleinere Kommunen ihre Leitungen miteinander verknüpfen.
Je größer ein Verbund ist, desto mehr können natürlich lokale Wasserknappheiten ausgeglichen werden. Weil die Problematik bei Grundwasser ist, wenn man jetzt nicht gerade in Norddeutschland irgendwo ist, dass die Grundwasserleiter relativ klein sind. Die haben also relativ wenig Wasser gespeichert. Und wenn dann ein trockener Sommer kommt, wie die Sommer 2018, ne, bis 2021 oder so, dann langt dann das gespeicherte Wasser eigentlich nicht mehr, weil die Wasserleiter so klein sind. Wenn man aber größere Wasserleiter hat oder viele Wasserleiter, dann hat man eben mehr diese Ausgleichsfunktion.
Jeder und jede Einzelne könne auch über den eigenen Konsum mithelfen, dass Wasser auch an weit entfernten Orten nicht unnötig verschwendet wird.
Das heißt also eben natürlich für uns alle als KonsumentInnen ist natürlich unser Konsummuster von landwirtschaftlichen Gütern besonders relevant, weil eben ein Großteil global betrachtet der Wasserentnahmen in die Bewässerungslandwirtschaft gehen.
Allein der Anbau von Baumwolle für ein T-Shirt benötigt 2700 Liter Wasser. Dieser versteckte Verbrauch für Produkte wird virtuelles Wasser genannt. Berechnet man diesen für Lebensmittel und Konsumgüter, liegt der Verbrauch pro Person in Deutschland bei 3900 Litern pro Tag. Sich selbst zu informieren spielt also eine große Rolle, auch wenn das nicht immer einfach ist. Erdbeeren aus dem spanischen Huelva etwa werden zu einem Großteil aus illegalen Grundwasserbrunnen begossen und legen damit ein naheliegendes Feuchtgebiet, einen wichtigen Rückzugsort für eine reiche Biodiversität, trocken. Während Erdbeeren aus Ägypten unter Umständen sinnvoll sein können, um die dortige Bevölkerung zu unterstützen.
Ich meine, was sollen die Ägypter denn machen? Womit sollen die ihr Geld verdienen? Und dann ist es eben sinnvoll, wenn die Geld verdienen, also sozusagen das wenige Wasser, was die haben, dazu nutzen, Erdbeeren anzubauen, weil sie dann pro Kubikmeter Wasser viel mehr Kohle kriegen, wie wenn sie ihr eigenen Weizen anbauen würden.
Trotz Grundwasserknappheit in vielen Regionen ist es nicht so, dass das Wasser auf der Erde grundsätzlich weniger wird, betont Jan Fleckenstein. Im Wasserkreislauf verschwindet das Wasser nicht.
Es ist nicht wie ein fossiler Brennstoff, den ich verbrenne und dann wird der nie wieder, die Kohle wird nie wieder zur Kohle. Die ist dann als CO2 in einer anderen Form vorhanden. Das Wasser wird an und für sich immer wieder weiter zirkuliert. Das heißt, es sind vor allen Dingen eher Verschiebungen global. Wann ist das Wasser wo und in welcher Form? Das ist wie, ist es in den Eiskappen am Pol gespeichert oder ist es im Meer?
Viele setzen Hoffnung darauf, zukünftig diesen größten Wasserspeicher überhaupt zu nutzen, das Meer, indem man mit technischen Anlagen Salz zu Süßwasser wandelt. Das ist auch in großem Maßstab möglich, derzeit aber noch sehr energieaufwendig und damit oft kontraproduktiv und noch dazu teuer und damit für viele Regionen nicht machbar. Doch wird die Entsalzung in Zukunft sicher eine immer größere Rolle spielen, ebenso die eigene Einschränkung. In Kapstadt in Südafrika stand 2018 der Tag Null im Raum, also der Tag, an dem kein Wasser mehr aus dem Hahn zu kommen drohte. Die Situation entspannte sich erst, als das Wasser für die Bevölkerung drastisch rationiert wurde, auf 50 Liter pro Tag und Person. Eine Internetseite hat dabei transparent gemacht, welche Grundstücke wie viel Wasser verbrauchten. Durch diese Öffentlichkeit haben auch Menschen oder Unternehmen, denen Geldstrafen egal waren, es vermieden, zu viel Wasser zu verbrauchen. Grundwasser benötigt also einen besseren Schutz und einen bewussteren Umgang. Vor allem die trockenen Sommer werden für neue Nutzungskonflikte sorgen, bei denen der Wasserbedarf der Ökosysteme nicht vergessen werden darf. Denn es gibt nicht nur eine Klima-, sondern auch eine Biodiversitätskrise. Vor allem beim industriellen Verbrauch existieren große Potenziale, um viel Wasser einzusparen. Bereits existierende Recyclingkonzepte warten auf eine Umsetzung. Aber auch durch den eigenen Verbrauch im Haushalt und virtuell kann viel Wasser gespart werden. Denn es ist ein echter Schatz, der da aus der Tiefe kommt und so selbstverständlich aus dem Hahn strömt.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Brennpunkt Grundwasser, wie umgehen mit der kostbaren Ressource. Eine Sendung von Marco Pauli.